2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin Moin, mein Name ist Alex. Ich spreche heute über unseren 2-1-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern. Und das tue ich mit Daniel. Hallo Daniel.
Servus.
Und mit Flo, den kennt ihr ja schon. Wir sind heute zu dritt. Moin Flo.
Guten Tag.
Daniel, stell dich doch noch einmal ganz kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Du warst ja schon einmal bei uns. Das war, ich meine, vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre.
Ich meine, es wäre sogar letzte Saison gewesen, als wir bei euch gespielt haben. Ich bin mir aber gerade selbst nicht mehr ganz sicher. Also kurz zu mir, ich bin 23 Jahre alt, ich bin FCK-Fan seit, also meine erste Dauerkarte hatte ich in der Saison 2007-08, die glorreiche Saison, als wir fast abgestiegen wären. Damals sah es noch ein bisschen schlimmer aus als heute. Bin mittlerweile auch bei der Betze Brennt in der Redaktion tätig, wobei ich da sagen muss, habe ich mich da in den letzten Monaten eher zurückgezogen. Das hatte aber verschiedenste Gründe. Aber prinzipiell arbeite ich da auch mit und beobachte eben sowohl für der Betze Brennt als auch für unseren Podcast und auch für mich als Fan eben alles so, was um den FCK und generell so um die Liga und den Fußball passiert.
Was ist der Betze Brennt?
Der Betze Brennt ist eine Fanseite, also ein Fanmagazin vom FCK. Das wurde Anfang der 2000er erfunden. War ursprünglich eine Petition zum Erhalt von Pyrotechnik in deutschen Stadien. Und mittlerweile ist es der Petition etwas entwachsen und ist mittlerweile eines der größten Fanmagazine in Deutschland.
Habt ihr auch eine Druckauflage? Also druckt ihr auch was oder nur online?
Also wir funktionieren bis jetzt, also wir sind nur online. Gedruckt gibt es uns nicht, nee.
Okay, kann man ja nochmal anstreben jetzt als Gedankengang nach. Nein, kleiner Spaß. Sehr gut. Flo arbeitet jetzt oder macht ein Praktikum für den Kicker, wie wir im Hinspiel schon besprochen haben. Und in diesem Zuge warst du auch im Stadion, ne?
Ja, ich war da das erste Mal auf der Pressetribüne und habe für den Kicker dann den sogenannten Nachdreher geschrieben, für online, also für kicker.de. Und zwar mal relativ interessant zu sehen. Leider bin ich ja nur 3 Monate dort und es ist dann halt nur noch ein Spiel gegen Nürnberg auf dem Betze. Das ist halt ein bisschen schade, aber es war mal interessant zu sehen. Die Anordnung der beiden Mannschaften aus der Totalen. Und, muss sagen, hat man jetzt besser gesehen als in der Fankurve, zumal man sich ja auch dann, Notizen machen muss und auch mal eine taktische Aufstellung schreibt für sich, wie man denkt, dass die Mannschaften stehen. Und gerade jetzt, was die Stürmer betrifft, hat man da halt schon von beiden Mannschaften eklatante Unterschiede gesehen.
Also besser gespielt haben sie nicht auf der Nordtribüne.
Nee. Okay. Das wird auch nicht mehr passieren. Aber gerade so, was das Taktische betrifft, war das schon relativ aufschlussreich, wenn man das mal aus der Totalen gesehen hat.
Also Nord ist hinterm Tor.
Und nee, Nord ist auf der Geraden und die Westtribüne ist dann die Fankurve.
Ah, okay, und du warst auf der Nord?
Genau.
Ah, okay, und Daniel stand in der Kurve?
Genau.
Ah, okay, sehr gut. Steht ihr immer in der Kurve sonst, oder? Höchstwahrscheinlich, wenn du das erste Mal aus der Totalen das Spiel gesehen hast, ne?
Ja. Also ich war schon auch auf der Nordtribüne halt, war ich schon mal, aber halt als Fan. Und dann kümmert man sich ja nicht unbedingt so ums Taktische. Bloß wenn man es dann halt wenn man es dann halt für einen Nachbericht machen muss, dann ist es schon interessant, da mal drauf einzugehen.
Okay, sehr gut. Habt ihr beide das Spiel im Stadion gesehen? Könnt auch was zur Stimmung sagen? Wie viele Leute waren denn ungefähr da?
Es waren knapp 36.000, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, 35.781.
Genau.
Der Kicker hat dem Spiel eine Note 2 gegeben. Da hast du deine Finger nicht mit im Spiel, Flo?
Ich hab nur die Finger im Spiel bei den Spielernoten. Für die Spielnote habe ich keine Aktien.
Ach, die Spielernoten hast du echt mit?
Ja, ich war, mit, Ich war mit dem Carsten Schröder dort, also mit dem FCK-Reporter vom Kicker. Der hat mich halt ein bisschen eingewiesen und hat dann gesagt, ich soll die Noten machen am Samstag, also nach dem Spiel, die Noten, dass wir die dann abgleichen miteinander. Und ja, dann ist halt das rausgekommen, was jetzt im Kicker steht.
Ja, aber Buch, die jetzt ja mal eine 1 geben können, ne?
Ich müsste jetzt meinen Zettel rausholen, was ich ihm gegeben habe, aber ich...
1,5.
1,5 habe ich ihm gegeben, ja.
Genau.
Das müsste ich jetzt gucken.
Gut, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Dann beschreib doch erstmal, ich war nicht im Stadion, ich habe das im Fernsehen gesehen, wie die Stimmung bei dem Spiel war, wie war es im Stadion?
Also,
das solltest du machen.
Okay, also ich muss sagen, ich fand es eigentlich nicht schlecht, vor allem, ja, also ich fand die Stimmung im Vergleich zu den letzten Spielen, fand ich eigentlich ganz gut, war bestimmt auch dem geschuldet, dass halt dieses Mal relativ viele Zuschauer auch da waren. Gab entsprechend auch, wo halt viel auch auf den anderen Tribünen auch los war von der Stimmung her. Ging allerdings spätestens mit dem 0-2, ging das dann doch sehr zurück. Also da hat man sich dann doch wieder so ein bisschen auch in der Ecke, in der Kurve, in der ich stand, so ein bisschen auf Selbstironie und Galgenhumor besinnt. Aber dann, als das 1-2 gefallen ist in der Nachspielzeit, und da muss ich sagen, ich habe das Tor nicht gesehen, weil mein Nachbar wollte sich gerade von mir verabschieden, weil sie mit dem Auto nach Hause fahren wollten und halt den Großen nach dem Spielverkehr aus dem Weg gehen wollten, habe ich das Tor gar nicht gesehen. Aber danach war nochmal richtig Stimmung in der Bude. Und da hat ja auch der Ewald Lieden hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er froh ist, dass das Tor nicht früher gefallen wäre, nicht früher gefallen ist. Weil dann wäre das, glaube ich, nochmal eine richtig hitzige und schwierige Schlussphase für St. Pauli geworden. So, ja, also die 2-3 Minuten in der Nachspielzeit, die waren dann halt stimmungsmäßig, da war halt schon wirklich, wirklich Feuer in der Bude, aber ja, war dann letztendlich doch zu spät, dieses Aufbäumen auch auf den Rängen und ja.
Aber es ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man noch ein Tor gemacht hat, um das dann jetzt mitzunehmen ins nächste Spiel, um jetzt nicht klaglos da die 3 Punkte verschenkt zu haben, weil sich das Tor setzt für die Leute, die es nicht gesehen haben, sondern nur diesen Podcast hier hören, in der 90. gefallen durch Gauss, Vorarbeit, MW, wie spricht man aus? MWene, ne, glaube ich?
Ja, genau.
Genau, der war ja auch beim 1-0 mit dem Blickpunkt, aber lass uns mal chronologisch vorgehen. In der ersten Halbzeit ist, wie ich schon angesprochen habe, nicht so viel passiert. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen, Flo, von deiner Pressetribüne?
Ich kann mal so sagen, ich habe überlegt, was ich da schreiben soll und auch öfter mal zum Carsten rüber geguckt und der hat mich dann auch angeguckt, was soll ich darüber schreiben, vor allem über die erste Halbzeit, weil da ist ja praktisch überhaupt nichts passiert, außer ein Abseitstor von St. Pauli. Und so 2-3 Halbchancen, aber von unserer Seite gab es ja gar nichts zu notieren. Und wir haben dann auch schon, was der Daniel gesagt hat, mit Ganghumor und Witzchen oben schon gemacht. Normalerweise schreiben wir jetzt immer die Chancen und die Eckbälle auf, aber der Zettel war halt relativ leer. Und damit ist eigentlich alles zur ersten Halbzeit gesagt.
Ich fand, das kann sein, dass Flo, weiß nicht, ob Flo mir dazu stimmt, ich fand, dass unser Angriffsspiel vor allem in der ersten Halbzeit total limitiert. Also es ging eigentlich immer nur über rechts mit dem Vene, wenn der nach vorne gerückt ist, aber dadurch, dass Pauli eben hinten links dann doch immer relativ tief gestanden hat mit der Abwehrreihe, hat der Vene da dann 20, 30, 40 Meter gemacht auf der rechten Seite, wo er dann Platz hatte, aber dann stand er doch wieder vor den gleichen Verteidigern. Und das war im Endeffekt das komplette Angriffsspiel von uns in den ersten 45, 50 Minuten. Und es war halt sehr limitiert und entsprechend ist da auch wenig rumgekommen auf unserer Seite.
Genau. Ja, habe ich auch so gesehen. Ganz wichtig, nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen von Twitter-Usern im Forum unter diesem Beitrag nachher. St. Pauli, das ist uns sehr, sehr heilig.
Ah, Entschuldigung.
Daniel, ist aber nicht schlimm.
Oh, oh, oh. Das tut mir leid.
Potenzial für einen Skandal.
Genau, ja, auf Twitter kann das einen Shitstorm geben. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt nachher.
Können Sie ja wieder über die Fans aus der Region schimpfen.
Ja, genau. Machen wir immer so gerne. Wir sind ja immer nur am Pöbeln. Ja, aber habt ihr recht, also ist wirklich nicht viel passiert. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass beide so ein bisschen Schiss hatten, fand ich. Keiner wollte einen Fehler machen, weil wer das erste Tor schießt, der ja, hat nachher am Ende auch gewonnen. Vielleicht wäre es auch andersrum gewesen, hättet ihr 1-0 geführt. Wir hatten dann noch das Abseitstor durch Hornschuh nach einem Freistoß von Buchtmann. Meiner Meinung nach muss ich, kann auch sein, dass ich einen Knick in der Linse habe, aber meiner Meinung nach kann das, war es kein Abseits, so sah ich es. Wie habt ihr das gesehen?
Man kann es. Also ich muss dazu sagen, wir mussten das noch 2, 3, 4 Mal, je nachdem wie lang die Wiederholung oder wie oft die Wiederholung in der Skyübertragung gelaufen ist, mussten wir das nochmal angucken. Und es war relativ knapp. Also wenn er das sehen lässt, das Tor, kann man sich auch nicht beschweren. Aber es war jetzt nicht eindeutiges Abseits, so wie jetzt in Dortmund die Woche, sondern ja. Ne, man, also wenn das Tor zählt, kann man sich nicht beschweren.
Genau, weil es war ja nur die Hand im Abseits oder der Oberarm und damit kannst du ja kein Tor erzielen, bekanntermaßen.
Ja, naja, man kann schon mit der Hand.
Ja.
Stindl kann auch Tore mit der Hand erzielen.
Ja, Ori auch, ne?
Genau.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das muss man muss eine Gottheit sein, dann geht das.
Also, um das kurz wegen Handtoren. Der Gott des Handtores ist natürlich Oliver Neville. Das muss man, um das komplett zu machen, natürlich hier mal sagen.
Ja, ja. Was soll man dazu noch sagen? Gut, die Sky ist darüber auch hinweggegangen über die erste Halbzeit, so wie wir das jetzt tun hier in diesem Fall. Also die erste Chance, Tor abseits, so kann man es zusammenfassen. Viel mehr war dann auch nicht. Aber scheinbar hat Ewald Lien bei uns dann in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Und ja, wir waren dann zweite Halbzeit meiner Meinung nach deutlich präsenter. Das Passspiel war deutlich besser. Und ja, wir hatten deutlich mehr vom Spiel. So habe ich es gesehen. Wie habt ihr das gesehen im Stadion jetzt? Ich habe ja nur das Fernsehbild. Im Stadion sieht man es ja immer noch ein bisschen anders. Und Daniel, du kannst da jetzt vielleicht mal anfangen.
Ja, Daniel. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht unbedingt gesehen, dass sich da in der zweiten Hälfte was gebessert hat. Man hat zwar gesehen, es wurde versucht, das Aufbauspiel nach vorne nicht mehr so eindimensional über Mene zu gestalten. Da kam auch relativ viel von Gauss, aber letzten Endes, die Bälle dann vorne angekommen sind sie dann immer noch nicht. Ja, ich erinnere mich jetzt an die eine Chance von Gauss, kurz nach der Halbzeit, den er eigentlich, ja, also den kann man auch reinmachen. Und ja, dann ist eben immer noch lange Zeit nichts passiert. Und ja, man hat es ja gesehen, die Stürmer bei uns, vor allem Zua, die haben ja überhaupt keinen Zugriff zum Spiel bekommen. Und wenn sie mal einen Ball hatten, und dann ist da auch nichts bei rumgekommen. Ja, deswegen wurden sie auch entsprechend beim Kicker und bei uns bei DBB bei der Benotung auch entsprechend abgestraft. Und ja, das passt dann halt wieder zu dieser Saison, dass halt das Angriffsspiel einfach bei uns einfach überhaupt nicht funktioniert oder in die Gänge kommt.
Flo, was sagst du dazu?
Ja, wollte ich jetzt gerade ergänzen oder dann sogar zustimmen. Was ich jetzt von oben gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass erstens St. Pauli die viel bessere Spielanlage hatte, meiner Meinung nach, also immer subjektiv meiner Meinung nach, die viel bessere Spielanlage hatte. Die hatten eigentlich alles, was uns gefehlt hat in dem Spiel, was uns die ganze Saison schon, sagen wir mal, zu 80% fehlt. Das heißt, ein Spieler mit Buchtmann, der das Spiel in die Hand nimmt, zwei schnelle Außen, ein einigermaßen sauberes Passspiel und halt vorne ein Stürmer, der mal ab und zu mal einen reinschießt. Und ich habe mir mal die Quote von Buadus angeguckt. Also der war ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sogar verletzt und beim Afrika Cup und der hat 15 Tore. Alex, korrigier mich, wenn das nicht stimmt.
Ich meine 16.
15 oder 16 ist ja relativ. Aber die Quote ist ja sehr, sehr gut für, wenn man sieht, wie viele Spiele der eigentlich gemacht hat. Also sprich, er hat nicht alle Spiele gemacht. Und da hat eigentlich St. Pauli gezeigt, was dem FCK so fehlt über die ganze Saison und was der Daniel noch gesagt hat mit den Stürmern, sehe ich ganz genauso. Die haben meiner Meinung nach phasenweise Standfußball gespielt und wenn man Ball gekommen ist, haben sie zu spät reagiert oder ja, wie soll ich sagen, die wirken halt ein bisschen abwesend und die hatten halt auch viel zu große Löcher zwischen Mittelfeld und Sturm. Dann kannst du halt gegen eine Mannschaft, die 5 Spiele ineinander gewonnen hat, gewinnst du wahrscheinlich halt eher nett, wenn du dann auch noch halt solche Fehler machst.
Darf ich euch mal fragen, ihr habt ja die TV-Bilder jeweils gesehen, wie ihr die Schiedsrichterleistung fandet am Freitag, weil ich muss sagen, ich am Anfang hatte ich das Gefühl, dass er uns benachteiligt, aber je länger das Spiel gegangen ist, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie zum einen keine klare Linie reingebracht hat und zum anderen halt irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe dann auch auf der anderen Seite viele Sachen gesehen, die ich dann so für uns nicht gepfiffen hätte. Also ich fand es von der Tribüne aus eher eine schwache Leistung. Wie seht ihr das mit der TV-Bildeinschätzung noch?
Flo, willst du anfangen?
Daniel, wir haben neben dem Eugen Striegel gesessen, dem Schiedsrichterbeobachter. Ich will mal so sagen, also als er gegangen ist, hat er nicht gelacht.
Vielleicht
kann natürlich auch sein, um das vielleicht ein bisschen abzuschwächen, es kann natürlich auch sein, dass er nicht so oft lacht, aber er hat jetzt nicht begeistert ausgesehen und er hat sich sehr, sehr viel notiert und ich hatte auch so das Gefühl, jetzt nicht, dass es eine schlechte Schiedsrichterleistung war, aber da waren schon manche Situationen, wo man gedacht hat, lass doch mal laufen oder das war doch nichts oder ich erinnere mich jetzt gerade an einen Einsatz von Gauss in der ersten Halbzeit muss es gewesen sein, wo er mit 10 Meter gefühlt Anlauf reingrätscht. Ich dachte, ey, der ist ja mit Geld gut bedient und solche Sachen halt, wir konnten dann halt auch gleich nachfragen. Das hat der Carsten Schröder auch gemacht immer. Warum hat er das jetzt gepfiffen? Warum hat er da weiterlaufen lassen und so? Also es war schon ganz interessant, aber wie gesagt, der Eugen Striegel hat nicht gelacht.
Das spiegelt sich auch ganz gut in den Karten wieder, ne? Wir haben keine gelbe und ihr habt 4 gelbe Karten.
Ja, die 4 gelben Karten waren aber für das, was waren aber wirklich gerechtfertigt, wenn ich jetzt gerade nochmal dran denke. Gelbe Karte für Gauss, da war er noch gut beliebt mit Geld, meine ich. Das war schon ein relativ heftigeres Foul.
Ja, das stimmt. Ich fand ihn sehr, sehr kleinlich, so zwischendurch.
Ja, ich finde es halt sowieso besser, wenn, aber das ist halt in der zweiten Liga Usus, dass halt sehr, sehr viel abgepfiffen wird und dann kommt halt kein Spielfluss zustande, das hast du auch in dem Spiel gemerkt. Dann wird es halt so ein abgehacktes Spiel, wobei ich muss sagen muss, es war jetzt noch eins der besseren Spieler am Wochenende. Es hat aber mehr an St. Pauli gelegen wie am FCK, wenn ich jetzt am Samstag Düsseldorf gegen Würzburg gesehen habe. Das war ja wirklich vorklassenschlecht. Aber da, wie gesagt, da wird halt sehr viel abgepfiffen und dann kommt halt kein Spielfluss zustande. Das ist halt so in der zweiten Liga.
Ja, und das ist halt auch ein bisschen physischer alles, ne? Es ist ja ein bisschen mehr über Kraft und Einsatz und vielleicht hat er auch deswegen ein bisschen kleinlicher gepfiffen. Aber ja, er hat
sehr viel mehr Bälle gespielt, gerade im Duell, das jetzt im Keller stattfindet in der zweiten Liga, das kommt noch dazu und ja, von daher.
Generell ist mir Felix Zweier aber auch bei uns zu Hause am Millern, immer Ton sagen, am Millern-Tor, schon aufgefallen, dass er dort auch immer ein bisschen kleinlicher pfeift und er ist nicht mein Lieblingsschiedsrichter, sagen wir mal so.
Aber an dem hat es nicht gelegen, dass wir nicht oder dass wir verloren haben.
Nee, Quatsch.
Nein, auf gar keinen Fall. Also man muss auch sagen, so leid es mir tut, wir waren auch einfach die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte.
Ja, klar.
Habe ich ja eben gesagt. Auch gefühlt, habe ich ja eben schon angedeutet, dass halt da sehr viele Spieler präsent auf dem Platz waren und bei uns, habe ich dann nur beipflichten, war halt so Stückwerk und auch, du hast auch halt echt gesehen, die haben halt keine wirkliche Idee, wie sie den Gegner ausspielen sollen, der 2-0 führt, dann ist ja sehr oft hinten rumgegangen, dann wurde der Ball einfach nach vorne geschlagen. Und wenn man da halt keine Spiele hat, die man den Ball sichern können, ob sie wollen oder nicht können, wo es, weiß ich jetzt nicht. Aber dann wird es halt sehr, sehr schwer, dann spielst du halt immer um den Strafraum rum und dann mal wieder nach hinten, dann wieder kurz nach vorne und dann kommt halt so ein Zufallstor von Gauss, kommt dann halt raus, aber mehr ist dann halt nicht drin.
Nee, sag du nur.
Man muss auch dazu sagen, dass ihr eigentlich ohne wirklichen Zehner spielt, ne? Ihr habt ja Moritz und Halfer.
Als Moritz ist draußen, dann ist Moritz halt noch raus, kurz vor der Halbzeit. Genau. Ich finde, der Lukas Görtl hat es nicht schlecht gemacht. Der Einsatz stimmt halt immer bei dem. Der ist halt fußballerisch jetzt nicht der Beste und erst recht halt kein Spielmacher. Und wir haben halt definitiv keinen richtigen Zehner, der mal, gerade so, wenn man es jetzt gerade so mit St. Pauli vergleicht, okay, bei euch läuft es jetzt halt brutal gut. Moment, aber wenn man jetzt mal vergleicht mit Buchmann, der hat das Spiel im Griff gehabt, vor allem die zweite Halbzeit, der hat ein Tor gemacht, der hat gute Standards geschossen, auch schon in der ersten Halbzeit. Und sowas will ich halt sehen als Spielmacher. Wenn jemand das Spiel in der Hand hat, hat es halt gesehen, dann läuft es halt auch.
Man muss dazu sagen, Buchtmann ist aber nur so gut, weil wir im Winter nochmal nachgerüstet haben und weil er mit Bernd Nährich einen neben sich hat und mit Mats Mölle-Dahli einen vor sich hat, die ihm halt auch ein bisschen was abnehmen, ne?
Ja, logisch. Gut, über die Vorrunde wirst du wahrscheinlich auch ungern mit mir reden wollen.
Nee, jetzt rede ich da gerne drüber. Wir können da gerne drüber philosophieren. Ich meine, wir haben die Klasse
gehalten. Da war ja keiner in St. Pauli in der Mannschaft, war jetzt keiner überragend stark, außer vielleicht Buadus, der hat ab und zu mal ein paar Tore gemacht. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe ja viele Spiele gesehen von euch, die letzten 7, 8 Spiele. Und das habe ich ja auch schon vor dem Spiel angedeutet, dass die Mannschaft, finde ich, mit unglaublichem Zug nach vorne spielt und auch versucht, die Tore zu erzielen, im Gegensatz zu uns, weil bei uns wird halt, habe ich ja eben gesagt, nur in den Strafraum außen rum gespielt und es wird halt das Risiko gescheut, mal in den Raum zu gehen oder mal einen Ball dort reinzuspielen und dann kannst du halt keine Tore schießen, das ist ja ganz klar. Und was ich vielleicht noch ergänzend sagen darf, wenn man jetzt, wir haben jetzt 2 Mal vorher gewonnen gegen 60 und Karlsruhe, aber jetzt war halt am Freitag ein richtiger Gegner auf dem Platz mit Selbstvertrauen und da hast du halt gesehen, dass es halt doch noch ziemlich fragil ist bei uns. Deswegen ja auch nicht so sicher, dass wir mit 38 Punkten schon den Klassenerhalt geschafft haben. Theoretisch natürlich noch nicht, aber das hat jetzt halt schon sehr vielen Zuschauern die Augen wieder geöffnet, die auf dem Bittenberg waren am Freitag.
Waren denn Pfiffe da am Ende, oder?
Nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich war da schon fast draußen.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber wenn da jetzt wirklich, es war halt mehr so eine, so zwischen Enttäuschung und Katerstimmung, gerade jetzt dadurch, weil halt gegen Ende dann nochmal so viel Feuer drin war in der Kurve und es dann doch dann so jäh geendet hat, war eigentlich da nicht so wirklich der Raum oder dieser emotionale Umschwung für Pfiffe, sondern es war dann halt einfach so diese Enttäuschung, dass man halt jetzt so eine Stimmung am Schluss halt dann nicht mehr nutzen konnte. Aber Pfiffe gab es eher zur Halbzeit, meine ich, oder?
Ja, kann ich mich auch dunkel dran erinnern, aber noch im Spiel würde ich es auch sagen, da war jetzt nicht ein eklatantes Five-Konzert oder sowas eben.
Okay,
ich glaube
gut.
Auch, dass die Zuschauer das schon gesehen haben. Jeder, der ein bisschen Ahnung hatte vom Fußball oder Ahnung hat vom Fußball, hat schon gesehen, wer da die bessere Mannschaft war von der Spielanlage her. Und auch überhaupt. Ich weiß nicht, wie ich das konkret beschreiben soll, aber mein Gefühl hat mir oder mein Blick für Fußball hat mir einfach gesagt, dass es einfach eine verdiente Niederlage war am Freitag.
Ja, ist auch so. Also sehe ich genauso.
Ja, das höre ich gerne. Also das kann ich jetzt gerne hier an dieser Stelle den Podcast beenden, aber machen wir natürlich nicht. Gut, also, wir sind jetzt ein wenig abgeschweift, was auch sehr, sehr gut ist und so soll es ja auch sein. Das 1-0 ist gefallen durch Boadus in der 49. durch eine Flanke von Hornschuh. Und da kann man ja nochmal ansprechen, ihr habt mit Dreierkette gespielt und ja, da hat irgendwas in der Zuordnung hat dann nicht gepasst, weil Boadus eure Nummer 21 als Gegenspieler hatte. Und ja, da passt die Zuordnung nicht so richtig, oder?
Ja, vor der Flanke muss schon so Boda vom Ball getrennt werden. Da war so viel Zeit, ihn vom Ball zu trennen, das haben sie nicht gemacht. Dann hat Honcho halt so viel Platz oder so viel Zeit zu gucken, wo er hinflankt und dann stimmt halt in der Mitte die Zuordnung nicht. Warum kann ich jetzt eigentlich immer noch nicht sagen, weil wer in Bene mit einem Meter, naja, sagen wir mal, einen gefühlten 1,65 Meter im Kopfball-Duell mit Boadus schickt, naja, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht gewollt, aber dass er das nicht gewinnen kann, ist ja auch klar.
Spielt ihr, ich habe jetzt nicht auf dem Zettel, ihr spielt immer mit Dreierkette, oder?
Ja, mit Norbert Meyer haben wir eigentlich jetzt
gar nicht meistens, vor,
nämlich ja. Aber die letzten 8 Spiele immer mit Dreierkette gespielt, oder?
Müsste ich jetzt nachgucken, aber es ist schon länger so. Also, Meyer hat das irgendwann geändert.
Ja, also gegen KSC war es auch so. Ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat in diesem Fall die Zuordnung nicht gepasst. Die Innenverteidiger sind deutlich zu weit rübergerückt und dadurch musste Mwene mit als rechter Verteidiger nach hinten einrücken. Und dann ist das Tor auch gefallen, weil Boadu ist, glaube ich, zwei Köpfe größer und dann springt er, kommt er noch aus dem Lauf und springt er noch in den Ball. Also es eigentlich kann er kann das eigentlich nicht verteidigen. Dann stand es 1-0. Und da war für mich eigentlich soweit schon klar, dass das Ding für uns sicher ist, dass wir die Klasse, war da ja noch nicht sicher gehalten, aber mir war klar, dass das reicht. Und dann haben wir auch das Spiel ziemlich an uns gerissen, so wie ihr das schon ganz gut beschrieben habt eben. Und dann fiel ja auch relativ schnell nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit das 2-0 durch Buchtmann.
Das sah richtig gut aus. Also da war ich schon etwas erstaunt. Also klar, unsere Abwehr sieht da natürlich sehr, sehr schlecht aus, aber vom Laufweg her und vom Passweg war das schon, das sah schon richtig gut aus.
Ja, es hat auch ein bisschen Symbolkraft, ne? Weil an diesem Tor beide, für mich die beiden Spieler, da unserer Rückrunde beteiligt waren mit Boadus und Buchtmann. Flo hat ihn netterweise auch beiden eine 1,5 gegeben in der Note. Für mich auch die beiden Spieler des Spiels. Also es war schon sehr, sehr gut gespielt. Und ja, klar sieht euer Innenverteidiger, die Nummer 29 war es, glaube ich, ein bisschen hüftsteif aus. Aber Boadus kommt auch im vollen Sprint angelaufen. Und ja, also sehr, sehr ansehnlich.
Ich war da schon dabei bei dem Pass, aber vorher musste es halt wieder verhindern im Mittelfeld. Aber da hast du halt gesehen, dass Robin Koch gegenüber Buchmann totales Geschwindigkeitsdefizit hat und dann konnte er den halt nicht mehr halten und dann war er halt weg und dann war es aber auch schon zu spät, weil dann kann man es nicht mehr verteidigen.
Hat er sich aber auch erarbeitet, das Tor in dem Spiel?
Ja, total, auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt. Du hast ja eben auch gesagt, du und Buchmann waren die besten Leute auf dem Platz, die haben dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Ein Stürmer kann natürlich nur durch Tore auffallen, Mittelfeldspieler, finde ich, kann halt schon durch Standardsituationen und auch durch Ballbesitz und durch Präsenz auffallen und das war halt bei Buchmann der Fall. Und das hat halt uns gefehlt.
Genau, jetzt habe ich noch eine Chance von uns unterschlagen. Da hat Mwene auf der Linie geklärt nach Kopfball von Sobich. Der Junge kommt ja nachher nochmal in den Blickpunkt, also der war die ganze Zeit präsent, also es war ja sein Tag und nachher, nicht sein Tag und nachher hat er wieder gut gemacht mit der Flanke zum 2-1.
Er hat sich auch sehr entwickelt. Also ich weiß noch, die ersten 3, 4, 5 Spiele, als wir so über den geschimpft haben, weil er zum Teil halt wirklich extrem schlecht aussah auf der Außenbahn. Aber ja, mittlerweile ist er eigentlich so neben Everton so der wichtigste Mann in der Abwehr.
Ja, auf jeden Fall sieht man schon eine Entwicklung bei dem und Kopfballduelle gegen Boadus zu gewinnen, ist natürlich für seine Größe sehr schwer. Aber da stimmt halt in jedem Spiel der Einsatz und deswegen kann man ihm noch keinen Vorwurf machen, finde ich.
Nein, also auch beim 1-0 kann man ihm keinen Vorwurf machen, das ist halt einfach ein Zuordnungsfehler.
Kann man halt einfach nicht gewinnen, das Kopfballduelle.
Ja, richtig. Und bei der Ecke war seine Aufgabe da zu stehen, er hat ja erfüllt. Das hat seinem Job nachgekommen. Ja, und dann hat er das 2-1 auch noch vorbereitet, hat er gut gemacht, meiner Meinung nach.
Ist Gauss auch mal endlich mal eingelaufen, also zum Ball hingelaufen und dann kann da noch was passieren.
Ja, genau.
Ne, aber es war halt viel zu, wie soll ich sagen, es waren halt viel zu wenige Aktionen im Spiel, wo du gemerkt hast, man läuft jetzt mal in den Raum rein, man läuft jetzt mal zum Ball, vor allem die zwei Stürmer, was der Dernisch vorhin schon hat, war ja wirklich eine Totalkatastrophe, was die abgeliefert haben. Nicht nur, dass sie jetzt keine Bälle bekommen haben, die haben ja auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Suha und Chibilgo hast du gerade gemeint, die haben irgendwie Klebstoff an den Schuhen, die sind ja nicht vom Fleck weggekommen. Und die hatten ja beide eine Torschance. Also die von Suha kann ich mich erinnern, in der zweiten Halbzeit gleich am Anfang, aber ansonsten hat man die ja echt nicht gesehen. Dann haben sie auch diese schlechten Noten verdient. Bei Suha muss ich dazu sagen, das ist schon seine dritte schlechte Note hintereinander, obwohl er in Karlsruhe ein Tor gemacht hat. Zeigt halt auch sehr viel, was Daniel vorhin gesagt hat, mit Angriffsspiel, hapert und solche Sachen.
Habt ihr Alternativen zu Jaxua oder müsst ihr daran festhalten?
Werden wohl daran festhalten müssen in den letzten beiden Spielen, weil Osabe ist ja dann reingekommen, aber der hat ja auch nicht viel gerissen.
Obwohl der ja, war aber zumindest mal aktiver und häufiger ja, am Ball zu sehen.
Was aber auch nicht schwer war.
Das stimmt, ja.
Obwohl der in der Hinrunde ja euer Mann war, ne? Die ersten 10 Spiele, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ich finde, der ist von, vor allem seine Geschwindigkeit ist halt, kann halt ein Faustpfand sein. Dann musst du halt auf Konter spielen und das machen wir halt jetzt nicht unbedingt wie unter Norbert Meyer, sagen wir es mal so, und dann ist es halt auch schwer für ihn, dann vorne rumzustehen, ohne Geschwindigkeit zu kommen, ist dann auch sehr schwer.
Also genau. Eine wirkliche Alternative haben wir eigentlich nicht. Ansonsten ist vielleicht noch Latzel, aber ja, da hat jetzt am Freitag auch, also wie Osabe, war zwar häufiger am Ball zu sehen und hat eigentlich die letzten Spiele, als er reingekommen ist, immer auch ein bisschen Schwung reingebracht, aber am Freitag war es halt eben auch nicht vergönnt und ja, viele Sympathien hat er ja hier sowieso nicht mehr.
Bei euch steht nächste Saison, denke ich, nochmal ein Wechsel innerhalb des Kaders, also Neuordnung, Neusortierung, wie auch immer, an. Von daher.
Sehr viele Wechsel, würde ich jetzt mal behaupten, ja.
Ja, ich glaube ich auch. Also die Abwehr wird, denke ich, mal so bestehen bleiben, wenn ihr, das wäre gut für euch, weil eigentlich sind das gute Leute, die ihr da habt.
Ja, gut, Everton ist ja nur ausgeliehen. Der Stand heute geht er ja wieder zurück zu Sporting. Stöver hat gemeint, er wäre bemüht, dass wir ihn nochmal ein Jahr ausleihen können, aber wird schwierig.
Man muss auch gucken, was man für Perspektive dem Ganzen geben kann, ne? Dann in dem Fall.
Holbach läuft der Vertrag aus, David, oder? Ich glaube, ja.
Also, ja, stimmt.
So wie die Abwehr dasteht, ist sie schon gut. Die Frage ist nur, kann man behalten, was der Daniel gesagt hat. Selbst dann braucht man noch zwei, drei Abwehrspieler. Weil ich glaube, dass wir eine ganze Saison wieder mit einer Dreierkette spielen, das kann ich mir schwer vorstellen.
Gauss wird jetzt auch vorsichtig gehen. Der ist auch ablösefrei.
Weil ich glaube, in der Abwehr haben wir keine Probleme. Problem ist, sind wir eher weiter vorne mit dem Offensivspiel, weil das Hubbard hat echt ganz gewaltig.
Ja, es ist halt so, was halt so das Gegenteil vom Vene ist, ist halt der Halfa. Der wurde letztes Jahr noch von Fans zum Spieler der Saison gewählt, aber in diesem Jahr sind seine Leistungen eigentlich durch die Bank sehr enttäuschend.
Ja, ich habe jetzt eure Saison nicht so sehr verfolgt, von daher kann ich zu Halfa nicht so viel sagen. Ich habe es ja vorhin schon angerissen, dass euch da irgendwie ein Verbindungsspieler fehlt zwischen Sturm und Sechser. Den ja, habt ihr halt. Wie bitte?
Da müsste man halt ansetzen, dass man einen richtigen Zehner bekommt. Natürlich, das ist gleich gesagt von mir. Aber da halt ansetzen, dass man da einen Zehner bekommt und halt auch mal Stürmer, wobei ich das Sua schon zutraue, dass der mal 8-9 Tore macht, 10 Tore macht in der Saison. Aber dann muss er halt konstant spielen und konstant fit bleiben. Das ist halt Voraussetzung. Mal sehen.
Lass uns noch einmal das Spiel abschließen. Euer Tor ist ja gefallen in der 90. Dann waren 4 Minuten Nachspielzeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, ich lege mich fest, dass wenn das Spiel in der Hinrunde gewesen wäre, hätten wir das noch verloren oder zumindest unentschieden gespielt. Das begründe ich darin, weil unsere Abwehr, so wie sie jetzt dasteht, auch mit dem Torwartwechsel, den wir vollzogen haben, von Himmelmann auf Herwagen, sehr, sehr gefestigt ist und durch diesen Hexenkessel, den wir am Anfang schon besprochen haben, der dann entstanden ist und wo eure Kurve doch ziemlich laut wurde, hätten wir uns dann noch eins gefangen, weil dann wären wir ins Schwimmen gekommen und dann wäre das Ganze 2-2 ausgegangen. Aber so gehen wir nachher als Sieger vom Platz und sichern uns durch diesen Sieg und durch diese gesamte starke Rückrunde den Klassenerhalt. Und ich habe ja mit Flo im vor dem Spielgespräch schon drüber gesprochen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte nicht dran geglaubt, aber es war schon sehr, 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 sehr schwer mit 11 Punkten und dann, Rückrundentabelle sind wir Dritter, ne? Also, muss man auch mal.
Ja, nee, habe ich ja schon vor dem Spiel gesagt und auch nach dem Spiel muss ich sagen, totales Kompliment an FC St. Pauli und damit hätte ja keiner mehr gerechnet. Vor allen Dingen ist es ja jetzt kein, soll ich sagen, ist ja kein glücklicher Klassenerhalt, wo jetzt andere Mannschaften Runden reinrutschen und man gerade so die Klasse hält, sondern 30 Punkte in 2017, also das ist schon mein Hut verziehen, jetzt ganz ehrlich. Hätte ich nach der Vorrunde erst recht nicht geglaubt. Vor allem den Fußball, den er jetzt spielt, was ich so am Freitag gesehen habe, der war schon extrem ansprechend.
Ja, gucken wir mal, was wir jetzt gegen Fürth noch veranstalten, weil das ist ja auch jetzt, kann man sagen, ein Gegner auf Augenhöhe. Das wird nochmal ein anderer Schnack als bei euch jetzt zu Hause. Aber vielleicht spielt man auch ein bisschen befreiter auf, weil man jetzt sicher ist und weil man den Fans einfach nur was, ja, eine Belohnung dalassen möchte, ne? Weil ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel bei euch mit waren, aber das ist schon ganz schön ordentlich, auf dem Freitag 18:30 den Gästeblock halb voll zu machen.
Bei uns waren doch auch, es war doch auch ein Freitagsspiel, oder? Ja, bei uns waren ja auch dieses Jahr, glaube ich, auch so 2000, was über 2000 dabei. Aber ja, St. Pauli kannst halt danach noch weggehen nach dem Spiel. In Laudern ist es jetzt eher so ein bisschen, das ist bestimmt kein Faktor, nach Laudern zu fahren und zu sagen, ich gehe nach dem Spiel noch weg. Oder ich
bin ja, gut, Flo, die Hannenfass-Lounge macht doch jetzt auch das Wochenende.
Ach so, ja.
Da hat die Altstadt wenigstens mal wieder so halbwegs einen Leuchtturm, wo man nur abends wieder hingehen kann.
Ja, Alex, das wäre natürlich für nächste Saison, sollten wir nochmal gegeneinander spielen, muss man immer noch hinterher schieben. Das wäre das natürlich ein Insider-Tipp, oder Daniel?
Ja, nächste Saison komme ich dann mal runter zu euch aus dem hohen Norden.
Ja,
dann das wär
cool.
Gehen wir in den, wie heißt er?
Ja, also die Hannenfass, also ist es, mal kurz erklärt, also die Hannenfass war halt so eine Kultkneipe in Laudern, ist aber jetzt vor 2 Jahren mit, vor einem Jahr mit, ist sie halt abgebrannt und ja, jetzt macht er heute am Wochenende gegenüber so ein Hannenfass 2, sage ich jetzt einfach mal, auf. Und ja, das ist eigentlich so eine Kneipe, die war bei Fußballfans und auch bei Auswärtsfans immer sehr beliebt und gut besucht. Also wenn man in Laudern mal irgendwo was trinken gehen will, dann kann ich das schon empfehlen. Als Einheimischer geht man da, oder gehe ich halt da nicht mehr so hin, weil ja, da kennt man halt mittlerweile die besseren Spots, aber wie gesagt, wenn man mal in Laudern ist, dann ist es eines der wenigen Sachen, die man sich mal angucken kann.
So, der Millanton ist jetzt auch Kneipenführer, heißt, wenn nächste Saison
sehr gut.
Nächste Saison in Laudern spielen, wovon ich ausgehe, dann gehen wir alle dahin und trinken da alles leer. Das kriegen sollten wir hingekommen.
Okay.
So, wir kriegen jetzt auch die Kurve auf die Statistik, die Daniel hat. Er glaubt nämlich rein statistisch, dass ihr nicht mehr absteigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also ich habe jetzt mal aus Spaß, habe ich mich mal bemüht, weil bei uns im Umfeld, da gibt es eben noch viele Leute, die sagen, ah, wir spielen so schlecht, wir rutschen da noch unten rein. Aber ich denke mir halt, wir haben 38 Punkte, selbst wenn wir jetzt keinen Punkt mehr holen, klar wäre es scheiße, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch was passiert. Und dann habe ich halt mal geguckt, wie das so die letzten 8 Jahre, also seitdem die zweite Bundesliga wieder 3 Absteiger oder 2,5 hat, wie das da war. Und ich habe, ja, wie gesagt, 38 Punkte haben bis jetzt immer gereicht. Und es war übrigens interessanterweise auch so, zum 32. Spieltag alle 3 Mannschaften, die unten in der Tabelle standen, also Platz 16, 17, 18, die haben es auch nicht mehr geschafft, den Klassenerhalt sich direkt zu holen. Also von daher bin ich da eigentlich, wie gesagt, ich war vorher schon guter Dinge und ich fühle mich jetzt doch etwas bestärkt, muss ich sagen.
Kann es auch sein, weil Karlsruhe ist ja eh schon weg, Bielefeld spielt zu Hause gegen Braunschweig. Braunschweig ist ja noch lange nicht aufgestiegen. Und
aber ich glaube, wenn Braunschweig am Sonntag gewinnt, sind die aufgestiegen, dann steigen die direkt noch auf nach dem. Da setze ich eigentlich meine Karten, dass Braunschweig in Bielefeld gewinnt, dass Würzburg nicht in Stuttgart gewinnt am letzten Spieltag und dann
machen wir es. Ja, aber guck mal, Braunschweig gewinnt jetzt gegen Bielefeld und Hannover gewinnt gegen Stuttgart. Dann stehen da oben 3 Teams mit 66 Punkten.
Ja, das ist doch lustig dann.
Ja,
also dann hoffe ich, dass Stuttgart Dritter wird und der HSV 16. Und dann schießt der eine Traditionsverein den anderen in die zweite Liga.
Ja.
Weil Stuttgart die stärkste Mannschaft von allen ist.
Ja, absolut. Ja, total. Ja,
das stimmt. Das wäre ein Traum. Das wäre immer eine perfekte Saison. So, gut. Also, ihr steigt nicht ab. Ihr spielt jetzt noch in Aue.
Ja, haben wir ja immer gut ausgesehen. Ja, aber eigentlich haben wir noch nie gewonnen, aber gut. Tim Holper hat ja gesagt, den Bann muss man irgendwann mal brechen. Sie fahren dahin, um den Bann zu brechen. Bin ich mal gespannt.
Wärst du hin, Flo?
Ja.
Okay.
Gut, ich drücke euch da die Daumen. Wir spielen zu Hause gegen Fürth am Sonntag, alles 15:30 Uhr, weil die letzten beiden Spieltage ist ja immer so. Und dann spielen wir in Bochum. Und ihr spielt noch zu Hause gegen Nürnberg. Also drei Punkte holt ihr auf jeden Fall noch. Entweder, ich glaube, ihr gewinnt zu Hause gegen Nürnberg.
Dann wird es ja auf jeden Fall reichen. Aber ich würde mit dem Daniel mitgehen, dass mit 38 kann zwar schon noch was passieren, aber dann müssten ja die Mannschaften hinten dran auf dem Abstiegsplatz, auf den Abstiegsplätzen müssen ja alles gewinnen. Wir müssen alles verlieren, nämlich was du eben schon angedeutet hast, alles mit dem Restprogramm von Bielefeld zu Hause gegen Braunschweig und von Würzburg in Stuttgart, kann ich mir das ehrlich gesagt mehr vorstellen, wobei es immer an den beiden letzten Spieltagen natürlich mal die eine oder andere Überraschung gibt, womit man nicht rechnet, und da muss man schon noch aufpassen. Also es wäre schon besser, wenn man noch zwei, drei Punkte holen würden, dann wären wir sicher auf der sicheren Seite.
Es wird auf jeden Fall spannend. Also oben wird spannend und unten so semi-spannend. Und wir behalten das im Auge. Ich glaube, wir holen noch 6 Punkte.
Glaube ich auch, ja.
Also muss ich ganz ehrlich sein. Erstmal will ich, dass wir in Bochum gewinnen, weil ich da bin. Und in Fürth, also zu Hause in Fürth, will ich auch, weil ich auch da bin. Also wir müssen. Wir beenden die Saison mit 47 Punkten und das wäre ein Knaller.
Ja, das wäre dann wohl Platz. Also wenn ihr noch zweimal gewinnt, glaube ich, dass es wirklich noch Platz 6 Minimum ist, wenn nicht sogar Platz 5.
Also das wäre krass, wirklich. Also wenn, dann könnte man wirklich sagen, wenn man die Hinrunde vernünftig gespielt hätte, einigermaßen, dann wäre man wahrscheinlich mit oben dabei gewesen.
Dann könntet ihr Relegation gegen den HSV spielen.
Ja, das würde. Das ja, wäre natürlich. Dann kannst du Hamburg aber zumachen. Also dann haben wir nicht nur ein G20-Problem, sondern auch noch ein Relegationsproblem. Das wäre dann doppelte Dröhnung für die Polizei hier oben. Ja. Wahrscheinlich. Ja, gut, also.
Ich denke, Bremen und Schleswig-Holstein würde dann auch noch das ganze Kontingent ausschöpfen am Polizieren und zeichnen lassen für so ein Spiel.
Richtig. So, halten wir fest. Wir haben die Klasse gehalten. Ihr werdet die Klasse noch halten. Wir sprechen uns dann höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr. Trinken eine Kneipe leer. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Klasse haltet. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja. Wir sehen uns im nächsten Jahr.
Ciao dann.
Bis dann. Tschüss.